Schulrat, eine behäbige, hohe Gestalt mit glatt rasiertem Gesicht und dünnen, fest zusammengepressten Lippen, wandte sich zu mir und legte mir mit freundschaftlichem Blick die Hand auf die Schulter. »Mein junger Freund, ich habe von unserem lieben Herrn Direktor so viel Gutes über Sie gehört, dass es kaum nötig sein wird, Ihre Klasse anders als pro forma zu inspizieren. Sie scheinen der geborene Lehrer zu sein, der Mann, der gar kein anderes Streben kennt, als ganz in seinem Berufe aufzugehen. Ich danke Ihnen, Herr Schulrat, und auch Ihnen, Herr Direktor«, erwiderte ich und streckte dem Schulrat die Hand hin. »Bitte, bitte«, wehrte er ab. »Wie alt sind Sie, Herr Doktor?«
34 Jahre.«
»Und Volksschullehrer waren Sie auch schon. Privatim haben Sie sich für die Universität vorgebildet?«
»Jawohl, Herr Schulrat.«
Sie sind Lehrer geworden, sind jetzt Lehrer an einem christlichen Realgymnasium. Welches sind doch Ihre Fächer?«
»Deutsch und Geschichte.«
»Oh, Gesinnungsfächer. Und glauben Sie, mein junger Freund, dass Sie diese Fächer in rechtem Sinne lehren können?«
»Ich bestrebe mich, sie der Pädagogik und Wissenschaft gemäß zu lehren.«
»Wissenschaft? Was wollen Sie damit bei Knaben, bei Kindern?«
»Ich weiß es, dass sie allein nicht ausreicht. Kinder wollen den warmen Herzschlag der Begeisterung fühlen, die große Männer und große Taten wecken.«
»Und diese Begeisterung, woraus entspringt sie, mein junger Freund?«
Ich zögerte einen Augenblick. Man wollte meine Klasse nicht inspizieren, aber man inspizierte mich.
»Nun, woher? Sie stocken. Ich will's Ihnen sagen«, sprang mir der Schulrat gütig bei. »Die rechte Begeisterung kommt nur aus dem rechten Glauben, nur aus dem rechten Glauben.«
Ich sah den Schulrat verwundert an. Wohin sollte das führen?
»Herr Schulrat«, sagte ich fest, »ich hoffe, Sie wissen, dass ich Jude bin. Ich weiß es, dass Sie jüdischer Herkunft sind. Und ich schätze das, mein junger Freund. Es betrübt mich in tiefster Seele, dass eine zwar gut gemeinte, aber irregeführte Agitation Ihnen die Rasse zum Vorwurf macht. Ich liebe Israel, an dem der Herr solche Wunder getan und noch täglich tut.«
»Herr Schulrat, ich verstehe nicht.«
»Sie werden schon. Bei Ihrer Intelligenz müssen Sie leicht einsehen, dass es doch eigentlich ein Unding ist, dass ein jüdischer Lehrer christlichen Kindern Geschichte vortragen soll.«
»Verzeihen, Herr Schulrat, die Schwäche meiner Intelligenz. Ich sehe das nicht ein, ebenso wenig, wie ich das Widersinnige in der Umkehrung erkennen könnte.«
»Auch jüdische Kinder werden von christlichen Lehrern unterrichtet.« »Das ist ein anderer Fall. Wie aber könnte ein jüdischer Lehrer beispielsweise das Auftreten des Christentums, seine Heilswahrheiten, darstellen?«
»Die weltgeschichtliche Bedeutung des Christentums wird einem Menschen mit freiem Blick verschlossen bleiben.«
»Man könnte ja auch gegenfragen, wie kann ein Protestant einem Gregor dem Siebten, ein Katholik einem Luther gerecht werden?«
»Ich bin überzeugt, jeder vorurteilsfreie Lehrer kann es. Aber vielleicht wird es gerade einem Juden leichter, weil er zwischen den Parteien steht.«
»Und die Kreuzzüge, bei denen das Herz mitschlagen muss, Herr Doktor?«
»Das Herz schlägt mit, Herr Schulrat. Ein jüdischer Lehrer sollte die tiefere Bedeutung der Kreuzzüge, ihre rein geistigen und religiösen Motive, nicht würdigen können? Ist denn nicht unsere ganze mittelalterliche Geschichte ein Kämpfen und Leiden um geistige Güter gewesen, eine Pilgerfahrt voll unerhörter Entbehrungen und Qualen, um unserer gläubigen Sehnsucht willen?
Sehen Sie, Herr Doktor, wie Sie auf falschem Weg geraten. Sie wollen deutsche Geschichte lehren, sprechen von unserer mittelalterlichen Geschichte und verstehen darunter die jüdische. Deutscher und Jude lässt sich doch wohl schwer einigen.«
»Doch, Herr Schulrat, doch. Ein Westfalenkind ballt auch die Faust, wenn es hört, was seinen Ahnen von Karl dem Großen angetan wurde, ist stolz auf seine Stammesgeschichte und freut sich doch wiederum des großen Fürsten, fühlt sich doch ganz als Deutscher.
Auch der Bach, der aus zwei Quellen strömt, eint sein Wasser geruhig dem großen Meere. Aber dieses Meer, das alles einet und ausgleicht, kann doch nur eins sein. Ich will Sie nicht bedrängen, mein junger Freund, aber ich könnte Ihre Anstellung bei der Regierung ganz anders befürworten, wenn das eine Hindernis des Glaubens hinweggeräumt wäre.«
»Herr Schulrat,
Überlegen Sie es sich, mein junger Freund.
Es bedarf keiner Überlegung. Sie verlangen doch, dass ich aus Überzeugung übertrete, Herr Schulrat.
Aber selbstverständlich, mein lieber Herr Doktor.
Und wer bürgt Ihnen dafür, dass es so wäre, wenn ich's täte?
Und wenn es nicht so wäre?
Wenn ich des langen Harrens und Kämpfens müde, um eines äußeren Vorteils willen meinen Glauben, meine Überzeugung, meine Mannesehre preisgäbe?
Dann dürfte ich christlichen Kindern Geschichtsunterricht erteilen. Dann dürfte ich den Meineid auf der Seele vor sie hintreten und ihnen mit Begeisterung von den großen Männern erzählen, die um ihrer Überzeugung willen ihr alles hingegeben. Dann, Herr Schulrat, wäre ich wert, dass mir die Jungen ins Gesicht spucken.